Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, wie schon erwähnt, der Predigttext ist der heutige Bibelvers, der in dem Herrenhuter Losungsheft gezogen wurde oder für dieses Heft also gelost wurde. Nicht alle kennen das so, dieses Wort Losungen. Daher kommt es, das gibt es jetzt schon seit 1731, also über 290 Jahre und zwar mittlerweile in über 50 Sprachen. Und dieses kleine Büchlein, das ist für ganz viele, auch hier unter uns, schon so ein wertvoller, treuer Begleiter geworden. Vielleicht hat mancher von Ihnen das heute Morgen schon gelesen, diesen Vers für diesen Tag, Psalm 37, Vers 5. Da sagt der Psalmbeter: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das ist für viele ja schon ein sehr bekannter Vers. Vielleicht ist auch heute jemand hier, der diesen Vers als Konfirmationsvers damals zugesprochen bekommen hat. Und dazu wurde ein zweiter Vers dann nicht gelost, sondern ausgewählt. Den nennt man dann eben den Lehrtext. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 1, Vers 6: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden am Tage Jesu Christi. Ich hatte vor längerer Zeit dieses Thema reingeschrieben und ich habe dann gemerkt, das sind schon zwei etwas verschiedene Richtungen. Ich möchte mich heute auf diesen ersten Vers, diese Losung konzentrieren, wo es vor allem auch um die Lebenswege geht. Und das hat natürlich auch mit unseren Glaubenswegen zu tun. Der zweite Vers ist schon ein kleiner Ausblick auch auf die Jahreslosung für nächstes Jahr. Da wird es nämlich besonders auch um die Glaubenswege gehen. Heute möchte ich diesen ersten Satz vor allem mit Ihnen einmal in den Blick nehmen. Und ich möchte das nur ganz kurz an einer Stelle umstellen. Deine Wege, befiehl sie dem Herrn und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Ein erster Blick also, und das ist im Grunde zunächst mal eine Erinnerung, wie unterschiedlich wir Lebenswege erleben. Zunächst einfach eine Erinnerung. Vor einigen Wochen war ich alleine an der Mecklenburger Seenplatte unterwegs mit dem Kajak. Und das war eine große Rundtour, aber eben auch nur fast eine Rundtour. Da, wo ich hinterher wieder ausgekommen bin, das lag ungefähr 13 Luftlinienkilometer entfernt vom Ausgangspunkt, wo mein Auto stand, da irgendwo auf dem Parkplatz. Und da es quer durch den Nationalpark keine Busse gab und gibt, hatte ich mir vorher schon auf meinem Handy mit meiner genialen Navigations-App den kürzesten optimalen Fußweg planen lassen. Quer durch einsame Wälder, verlassene, schnurgerade Wege, immer ganz nah an der Luftlinie entlang. Ja, und dann bin ich los mit meinem Handy in der Tasche oder in der Hand, wo mir dieser kleine blaue Punkt immer ganz genau gezeigt hat, wo ich jetzt gerade bin, wo ich abbiegen muss, ja und vor allen Dingen auch, wie viele Kilometer das noch sind, die ich gehen muss bis zum Ziel. Und nach knapp 3 Stunden war ich da, optimal gelaufen. Keinen unnötigen Meter. Mit dem Auto war es dann zurück allerdings etwas schwieriger, eine etwas andere Erfahrung, über 60 Kilometer über hubbelige Landstraßen, einmal quer um den Nationalpark herum, weil da nämlich keine Autos durchfahren dürfen. Sie ahnen, was ich damit sagen will oder woran ich erinnern will. Wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns das manchmal doch eigentlich genau so für unseren eigenen Lebensweg. Eine möglichst optimale Route, eine gerade Richtung, das Ziel immer gut vor Augen, sich einstellen können auf das, was vor mir liegt. Da kann man ja genau sehen, ob jetzt Wald kommt oder Felder. Und damit rechnen können, wie lange das noch braucht, wie lange es noch anhält. Ja, und ich will es so sagen, im Regenradar meines Lebens auch genau wissen, wann die Gewitterfront vorbei ist. Wünschen wir uns das so manchmal? Wir erleben das zumindest ja täglich in den kleinen Dingen, dank der Technik. Und wenn uns im Leben tatsächlich solche Wege geschenkt werden, dann ist das auch ein Grund, dankbar zu sein. Aber es ist doch eben meist nicht so, dass Lebenswege und damit auch Glaubenswege so aussehen. Gradlinig und eben. Und das wissen wir natürlich. Aber wenn es uns das selber betrifft, dann tun wir uns eben doch schwer damit. Für die einen führt dieser Lebensweg über ziemlich lange Umwege oder auch Holzwege. Das sind ja die Wege, die breit daherkommen und dann irgendwann im Wald enden, weil da das Holz abgefahren wird. Wenn Menschen sich zum Beispiel fragen, warum schon wieder und diese wichtige, entscheidende Prüfung verpatzt, habe ich gerade diese Woche noch gehört. Warum bin ich so spät erst in meinem Beruf angekommen? Die erste Ausbildung scheinbar vergebens, die zweite abgebrochen. Irgendwann endlich mal Geld verdienen. Warum habe ich so lange auf einen Partner, eine Partnerin warten müssen? Warum hat sich unser Kind auf solche fremden Wege begeben, anstatt sein Leben vernünftig zu planen und zu gestalten? Oder auch im Blick auf den Glauben. Warum ist sie auf einmal nicht mehr da? Andere erleben auf einem an sich klaren Weg eher dicke Hindernisse und Brocken, die sie nur unter schwerster Kraftanstrengung überwinden können oder beiseite räumen können. Ein schwerer Dauerkonflikt, der den Weg immer wieder begleitet. Ein Mensch, der zu einer permanenten Herausforderung wird. Eine gesundheitliche Einschränkung, die so viel von der Lebensqualität nimmt. Und andere wiederum fragen sich, warum hatte ich damals so einen ungünstigen Ausgangspunkt in meinem Leben, wo ich in einer doch eher kargen Landschaft gestartet bin, mit dieser Familie, mit dieser Person, die ich nun mal bin, mit diesem Körper. Während andere ja scheinbar da in der Pole Position stehen oder gestartet sind und dann durch blühende Wege düsen. Ja, das sind subjektive Gedanken, aber diese Blicke können eine ungute Macht gewinnen in unserem Leben. Ja, sie können uns blockieren. Vor allem, wenn wir anfangen zu vergleichen mit anderen. Nein, nicht so offiziell, aber insgeheim doch. Und dabei haben wir mit unseren Wünschen und Sehnsüchten ja oft so eine Ideallinie vor Augen. So zumindest ein Normalfall, wie es denn sein sollte, wie gelingendes Leben denn auch aussehen sollte. Und dann entsteht eine ziemlich große Kluft manchmal, die auch sehr schwer auszuhalten ist. Und nicht immer ist das so leicht aufzuteilen, wie das in diesem Psalm 37 steht. Wenn Sie den mal zu Hause mal am Stück lesen, das ist ein Weisheitspsalm. Und man hat den Eindruck, da ist das ganz klar. Da sind nämlich bei denen es glatt läuft, sind die Bösen und der Psalmbeter, der hält sich immerhin an Gott. So könnte man es verstehen. Die anderen müssen verwelken wie Gras. Nein, so ist es eben oft nicht. Und wenn ich dann weitere blättere in der Bibel, dann finde ich es so tröstlich, dass dieses Hadern am eigenen Lebensweg schon so alt ist wie die biblischen Geschichten und vor allem wie ihre Hauptpersonen. Und ich habe mich mal gefragt, wie das aussähe, wenn man diese einige Lebenswege grafisch darstellen könnte, allein aus dem ersten und zweiten Buch Mose. So ein Abraham mit seinem langen, langen Warten auf den ersten Sohn. Und dann will ihm Gott seinen ersten Sohn scheinbar noch wieder wegnehmen. Ich denke an den Josef, der als Sklave verkauft wird nach Ägypten und alle erdenklichen Tiefen durchmacht in seinem Leben und der erst ganz am Ende diesen Satz sagt, Kapitel 50, Gott hat es gut mit mir gemacht. Das Leben des Mose, das war sicherlich ein ähnliches Labyrinth oder für ihn ein Irrweg wie der des Volkes Israel durch die Wüste. Wohin wir in der Bibel schauen, wir müssen sagen, fast alles keine geraden Lebenswege. Ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen Ihren Lebensweg im Rückblick so anschauen würden. Vielleicht war er geradlinig, danke. Vielleicht aber auch überhaupt nicht. In all das hinein lädt uns der Psalmbeter jetzt ein. Deine Wege befiehl sie dem Herrn und hoffe auf ihn. Und wenn man in den hebräischen Text schaut, dann steht da wörtlich, wälze deinen Weg zu Gott und vertraue dich ihm an. Und da sehe ich in Gedanken jemand, der so einen schweren Stein über den Weg rollt, vor sich her. Ja, mancher würde sein Ringen mit dem eigenen Lebensweg tatsächlich so beschreiben. Und dieses Wälzen und Ringen, das hat aber jetzt hier eine Richtung. Es dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern es findet eine Adresse in Gott, dem ich das alles anbefehlen kann. Aber was heißt das denn jetzt? Ich ahne, es ist eine andere Sicht auf unseren Lebensweg. Nicht allgemein wertend nach dem Ertrag und nach dem Erfolg unseres Lebens, sondern dieser Vers hat für mich einen anderen Blick auf einen Lebensweg eröffnet. Nämlich, jeder Weg, wie er auch verlaufen mag, ist eine Einladung. Eine Einladung, da wo wir stehen, und sei es mitten im Dornengestrüpp, nach Gott Ausschau zu halten und mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen, um ihn näher kennenzulernen. Bei einer kleinen Nachtwanderung, vor einigen Jahren mit unseren Kindern, im stockdunklen Wald, da ist die einzige Taschenlampe, die wir dabei hatten, plötzlich ausgefallen. Und das war interessant, was da passierte. Instinktiv griffen sie die Hand, unsere Hand, und rückten noch näher an uns heran. Und da sind wir fast eng umschlungen diesen Weg gegangen. Und das ist für mich so ein wichtiges und wertvolles Bild geworden, was auf einmal passieren kann auf solch einem Weg. So ein Bild für diesen Vers. Ich habe jemanden im Krankenhaus besucht und der sagte mir, weißt du, Gott hat mir keine Laterne in die Hand gegeben, dass ich den Weg richtig schön hell ausleuchten kann. Aber er hat mir etwas viel Wertvolleres noch gegeben, nämlich seine Hand und seine Nähe. Und ich kann das selber auch ganz persönlich auch bestätigen. Ich hatte in diesen Tagen noch einmal in meinen Unterlagen, wo ich alles Mögliche gesammelt habe, so Aufzeichnungen aus dem Studium, da hatte ich so ein Losungsheft, da war auf der einen Seite nämlich eine weiße Seite. Da konnte man für jeden Tag seine Gedanken dazu aufschreiben, nicht nur zu dem Vers, sondern auch, was so passiert war. Und ich habe mal gelesen, das war eine Zeit großer Sorge, großer Angst, gerade auch um das Examen herum. Und ich habe jetzt so im Nachhinein gedacht, war meine Beziehung zu Gott selten so intensiv, so nah, wie gerade in dieser, ja, auch dunklen Zeit. Ich möchte mir diese Zeit nicht zurückwünschen, aber meine Beziehung dürfte das erfahren und spüren, wie ich mit Gott zusammenrücken dürfte. Vielleicht merken Sie etwas davon und spüren, dieser Vers erzählt nicht vom Ertrag und vom Ziel meines Lebens, vom Erfolg, sondern noch viel mehr, was auf dem Weg zwischen Gott und mir selbst passiert. Befehl du deine Wege, wenn wir unseren Weg von dieser Begegnung mit Gott her sehen können, ich wage das jetzt mal zu sagen, dann gibt es für ihn keine sinnlosen Wege. Wenn ich an manche Lebenswege denke, dann fällt mir das schon schwer, das zu sagen. Und das kann ich eigentlich für jemanden anders überhaupt nicht sagen. Er macht Sinn und Glück meines Lebens nicht zuerst an dem Ertrag fest, sondern an der Beziehung, die wir zu ihm finden. Und so darf ich das immer wieder erleben, gerade dann, wenn Wege auch überhaupt nicht glatt laufen und eben laufen, dass ich da auf einmal an ganz wichtige Fragen rankomme, die mir vorher verborgen waren. Und ich habe gemerkt, dass ich gerade unerwünschte Lebenssituationen oder Konflikte noch einmal in einem anderen Licht sehen kann, eben nicht Augen zu und durch mit Gottes Hilfe, sondern Augen auf. Ich will nicht in Gedanken fliehen auf die schnellen, geraden Wege, in den Zustand, der doch eigentlich sein müsste, sondern ich will Gott fragen, was willst du mir zeigen, da wo ich jetzt bin und wo ich gerade stehe? Der Buchautor und Pastor John Ortberg hat einmal einen bemerkenswerten Satz geschrieben, der mir sehr hängen geblieben ist. Er sagt, mindestens genauso wichtig wie das, worauf wir warten, ist das, was Gott tut, während wir warten. Das, was Gott tut, während wir warten, ist mindestens genauso wichtig. Und ich kann das für mich nur sagen, dass das selten auf glatten und schnellen Fahrbahnen im Leben passierte. Und das gilt nicht nur für die Beziehung zu Gott, sondern auch für die Verbindungen zu anderen Menschen, denen wir auf solchen schweren Wegen oft auch noch einmal anders erleben, begegnen oder auch ganz neu. Auch solche Geschenke am Wegesrand, die entdecken wir manchmal erst, wenn wir gezwungen sind, auf steinigen Wegen langsam voranzukommen. Es gibt ein Wort, das für mich so eine ganz tiefe Wahrheit hat. Das ist dieses Wort Tiefgang. Und das gilt für uns selbst, aber auch für unsere Freundschaften und Weggefährten. Tiefgang ist tatsächlich oft nicht zu haben ohne manchen Gang durch die Tiefe. Und so ist Gottes Art, uns zu prägen und zu formen, ja, zu prägen, meinst du eine andere? Wir denken vom Kopf her und vom Verstand, von der Erkenntnis. Aber Gott gebraucht vielmehr unsere Wege und das, was darauf geschieht. Er gibt uns nicht einfach lehrreiche Erkenntnisse an die Hand, sondern er lässt uns Wege gehen und auch spüren. Und so sah sein Reden damals schon im kantigen und rauen Stall von Bethlehem aus. Nicht einfach eine Botschaft von oben, sondern da ist er selbst in die Tiefe gegangen, damit er nicht nur uns in unserem Kopf erreicht, sondern in unserem Leben. Aber wie ist das jetzt mit diesem dritten Satz? Er wird's wohl machen. Klingt das nicht doch eher nach Happy End? Nach dem gewünschten Ergebnis, nach so einem Satz, wie wir den oft in Hollywood-Filmen hören, es wird alles gut. Oder mancher, der es vielleicht gelesen hat, der dachte erst so, ach, er wird's wohl machen. So kann man es ja auch betonen. Heißt das, dass mit Gott am Ende doch alles gut läuft? Tja, alles besser? Wieder hilft ein Blick in die hebräische Bedeutung und da heißt es eben anders, nicht, er wird's glatt machen. Da steht ein Wort, dieses Wort Asa, das bedeutet machen, handeln, erschaffen. Und wissen Sie, wo dieses Wort mehrmals auftaucht? In der Schöpfungsgeschichte. Bei der Erschaffung des Menschen aus einem Klumpen Erde. Und dann in dem Zusammenhang steht vorher dann so ein Satz, und siehe, es war sehr gut. Dieser Satz von den Wegen, der ist ein Schöpfungswort. Und Schöpfung bedeutet in der Bibel, Gott ist nicht abhängig von dem, was er da vorfindet. Und wie sollte Gott es unmöglich sein, aus einem krummen Lebensweg in seinen Händen etwas Gutes zu erschaffen? Herr Paul Gerhard, der drückt diesen Schöpfungsgedanken in seinem Lied, das wir gleich singen werden, so aus, der Wolken, Luft und Winde gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja, Gott kommt mit unserem Leben zum Ziel, aber seine Weise ist anders, als wir es uns vorstellen. Und dennoch bleibt die Frage, ist das jetzt nur eine fromme Behauptung? Kann ich das wirklich glauben? Wir haben eben in der Lesung gehört, wie der Apostel Paulus im Rückblick auf seinen Lebensweg erzählt hat. Wo Gott ihn schmerzhaft runtergeholt hat, ein tiefer Absturz. Und das hat ihn zu einem radikalen Neuanfang geführt. Und derselbe Paulus, der schreibt später im Römerbrief Kapitel 8, und das ist so wie eine Fortsetzung dieses Psalmverses. Und ich glaube ganz fest, dass er auch seine eigene Geschichte dabei im Blick hatte. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Zum Guten steht da wörtlich. Je nachdem, was man erlebt hat, geht dieser Satz überhaupt nicht leicht über die Lippen. Ja, für manche ist das eine echte Zumutung, vielleicht sogar eine Provokation. Ich denke gerade auch an Menschen hier bei uns in diesen Tagen und Wochen. Es gibt Zeiten, da kann man diesen Satz nicht sprechen. Genauso wenig, wie man diese Strophe aus dem Bonhoeffer-Lied singen kann: und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern. Nein, das geht nicht. Und dennoch steht er hier und wir sind eingeladen, uns daran festzuhalten. Und wenn man so einen Satz nicht als fromme Behauptung verstehen will, dann kann man ihn nur als Vertrauenssatz sprechen und nur für sich persönlich. Und wenige Sätze später sagt Paulus den einzigen Grund dafür, warum er darauf vertrauen kann, obwohl er das eben nicht sehen kann. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und an dieser Stelle kann ich auch noch mal sagen, wie dankbar ich bin, dass wir jetzt immer wieder dieses Kreuz vor Augen haben, dieses raue Kreuz, was uns an den Grund erinnert, warum wir so einen Satz überhaupt sagen dürfen. Wenn er diesen Weg für uns und mit uns gegangen ist, dann, wie kann ich denn daran zweifeln, dass er persönlich meinen Weg auch mit zu Ende geht? Und davon erzählt dieser neutestamentliche Vers, der dieser Losung zugefügt wurde. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der auch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden am Tage Jesu Christi. Das heißt doch, Gott hat sich mein Leben und ihr Leben zu seiner Hauptaufgabe gemacht. Und das ist ihm das wichtigste Anliegen, dass unser Leben, meins und ihrs, zu einem guten Ziel kommt. Hier steht aber noch eine entscheidende Zeitangabe. Da steht nämlich am Tage Jesu Christi. Und das heißt, wenn wir ihm einmal unmittelbar begegnen werden. Das Ziel für ihn ist nicht da, wo wir es sehen können, für unser eigenes Fazit ziehen. Aus der Perspektive dieses Lebens und des Zeitpunkts, an der wir jetzt stehen. Wir schauen jetzt hin und sagen, ist das Leben gelungen oder nicht? Aber die Frage, ob ein Leben gut verlaufen ist, die bleibt für uns oft an diesem Punkt stehen. Gott sieht aus einer anderen Perspektive auf unser Leben. Und ich möchte schließen, indem ich an Corrie ten Boom erinnere, die das in einem eindrücklichen Bild beschrieben hat. Manche kennen es. Corrie ten Boom ist Überlebende des Holocausts. Und sie hat offenbar gerne auch handgearbeitet später, als ältere Frau, auch gestickt. Und sie hat, einen Satz nochmal vorher, sie hat trotz ihrer schlimmen Lebenswege daran festgehalten, dass Gottes Wege mit ihr gut sind. Ja, und im Blick auf das Sticken, da beschreibt sie das einmal in einer Predigt. Wir haben vor 2 Jahren haben wir dieses Haus besucht in Haarlem, wo wir diese Geschichte auch nochmal gehört haben. Und da hält sie ihren Zuhörern in der Predigt so ein Stickbild, aber von der Rückseite vor. Und dann sagt sie, wir können unsere Lebenswege hier nur so erkennen. Ein ziemliches Chaos. Die Fäden laufen wild durcheinander. Es hat scheinbar keinen Sinn und keine Ordnung. Und dann dreht sie das Stickbild rum. Es ist das saubere Bild einer Krone. Vielleicht hat sie an diesen Satz gedacht aus der Offenbarung, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und dann sagt sie, wenn ich einmal bei Gott sein darf, dann darf ich mit meinen Augen auf mein Leben, mit seinen Augen auf mein Leben schauen, mit seinen. Und ich darf erkennen, dass jeder dieser Fäden einen Sinn gibt. Erst dann kann ich es sehen. Aber ich will jetzt schon daran glauben. Ich will jetzt schon daran glauben. Es war bestimmt ein langer Weg, bis sie das so sehen konnte, aber es hat ihr große Kraft gegeben, ihren Weg weiterzugehen. Wir singen jetzt aus diesem bekannten Lied zu diesem Bibelvers von Paul Gerhardt. Er lebte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Viele wissen es, er erlebte das große Leid in seiner eigenen Familie. Seine Frau und 4 seiner 5 Kinder starben an den Folgen der Pest. Und dieser Mann schreibt dieses Lied über diesen Losungsvers von heute. Es hat insgesamt genau 12 Strophen, so viele Worte, wie dieser Vers hat. Und er hat jede Strophe jeweils mit einem Wort begonnen. Sie können den gesamten Text dieses Liedes am Ausgang gleich auf einem Blatt mitnehmen. Ich habe das damals auswendig gelernt für mich. Hat lang gedauert, aber man kann sich anhand dieser Worte des Verses das gut merken. Und das ist eine alte, manchmal sperrige Sprache. Aber es lohnt sich, durch diese Schale hindurch zu sehen und sich sagen zu lassen, was Vertrauen auf Gott bedeutet. Amen.